ARD.
Es zeichnet mich, glaube ich, schon auch aus, dass ich Dinge probiere, die schier unmöglich erscheinen, selbst wenn ich daran scheitere. Man ordnet alles diesem einen Moment, diesem einen Wettkampf, diesem einen Ziel runter und danach bricht das alles irgendwie zusammen, wo man sich dann wirklich erstmal wieder finden muss. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Sport die beste Schule fürs Leben ist, weil Sport bringt so viele Emotionen, so viele Erlebnisse, so viele Gefühle in einem hoch, das ist teilweise gar nicht in Worte zu fassen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und hier bei Sportschau F besuche ich ja immer eine andere spannende Frau aus dem Sport für euch. Dieses Mal ist es Gesa Felicitas Krause, eine der besten Hindernisläuferinnen der Welt, die bald auch in einer neuen Disziplin starten will, nämlich dem Marathon. Warum? Darüber haben wir gesprochen. Außerdem haben wir auf ihre bisherigen Karriere-Highlights geguckt und natürlich auf alle Hürden, die sie schon überwunden hat. Falls ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns gerne an sportschauf@sportschau.de oder über Instagram sportschauf. Denn auch Gesa zu besuchen, das war eine Idee von euch. Wir hören jetzt rein ins Gespräch. Hallo liebe Gesa.
Hallo liebe Freddy.
Danke, dass ich da sein darf bei dir zu Hause. Wir sitzen gerade zwischen Küche und Wohnzimmer an einem langen braunen Holztisch auf schönen grauen Sesseln. Und das eben bei dir in, ja, wie heißt der Ort jetzt nochmal?
Also das ist der Ortsteil Manderbach und das gehört zur Stadt Dillenburg.
Genau.
Ich bin hier geboren und aufgewachsen und bin 2020 wieder zurück in meine Heimat gezogen. Und ja, das ist jetzt unser schönes Zuhause, wo ich mich sehr wohlfühle, wo wir uns sehr wohlfühlen und freue mich, dass du heute mein Gast bist. Oder ich dein Gast, wie auch immer man das heute
nennt. Es ist ein wechselseitiges. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, da zu sein. Ich habe auch eben, hier ist ein kleiner steiler Berg, der zu dir hochgeht, den Podcast-Koffer, nachdem ich aus dem Bus rausgehüpft bin, schön hochgezogen. Das ist ja immer so meine einzige Sporteinheit, die ich am Tag mache, dass ich den Podcast-Koffer von A nach B trage. Der wiegt aber auch wirklich auch ein paar Kilos. Das ist quasi Fitnesstraining. Du wiederum warst heute Morgen natürlich schon fleißig. Was hast du schon gemacht?
Ich bin 10 Kilometer gelaufen. Das ist für mich verhältnismäßig wenig, zumindest in der aktuellen Zeit. Aber ja, wir wollen ja mal locker in diesen Montag starten. Was ich aber sagen muss oder wo ich dir zustimmen muss, hier ist es sehr profiliert. Also es sind immer irgendwie Berge im Spiel. Also da kommt man nicht wirklich drum rum.
Aber es ist ja für dich, ist ja gut.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich mag es trotzdem nicht.
Und hast jetzt heute noch eine zweite Einheit vor dir?
Ja, richtig. Ich habe noch eine zweite Einheit. Ich habe heute noch einen Dauerlauf, noch mal Krafttraining. Und morgen geht's dann wieder richtig zur Sache. Aber heute ist noch verhältnismäßig locker. Und da dachte ich, da passt ein Podcast sehr gut in meinen Tagesablauf.
So, zack, da komme ich als die kleine Pause zwischendurch. Hinter dir wiederum, da ist eine graue Glasvitrine. Da habe ich gerade schon so ein bisschen drauf geguckt. Erklär mal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn da alles drin hinter dir?
Ja, da sind meine Medaillen drin. Also oder zumindest die Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind, meine größten Errungenschaften. Ich würde behaupten, meine 2 WM-Medaillen sind sicherlich das Größte, was ich geschafft habe. Einfach auf Weltebene 2-mal die Bronzemedaille zu gewinnen, einmal 2015, einmal 2019. Und dann habe ich 4 Europameisterschaftsmedaillen. Ich habe 2-mal Gold gewonnen, 2016 und 2018. Und dann habe ich 2012 die Bronzemedaille gewonnen. Ich bin ursprünglich als 4. ins Ziel gekommen und diese Medaille wurde mir irgendwann mal nachgeschickt, weil eine Athletin des Dopings überführt wurde. Da habe ich jetzt nicht so eine emotionale Bindung zu, aber am Ende des Tages wäre es meine erste Medaille gewesen. Von daher ist es trotzdem irgendwie eine Geschichte, die zu mir dazugehört. Und ja, dann die letzte ist die Silbermedaille aus dem Jahr 2024, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade erstmal überlegen. Das war das Jahr, nachdem ich Mama geworden bin. Und das ist natürlich, es hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, dass ich das nach meiner Schwangerschaft und nach der Geburt von Lola auch geschafft habe, auf Europameisterschaftsebene nochmal eine Medaille zu gewinnen.
Hol doch gerne mal aus der Vitrine deine Lieblingsmedaille einmal raus. Die muss ich jetzt ja auch mal einmal anfassen, wenn wir hier schon so nah dran sitzen an den Trophäen. Gesa schließt gerade auch die Vitrine auf, die ist natürlich abgeschlossen. Nicht, dass da jemand mal was draus mopst auf irgendeiner Küchenparty. So, welche haben wir denn jetzt da? In der blauen Schatulle ist sie.
Genau, also die ist abgeschlossen, weil meine Tochter mittlerweile auch mitbekommen hat, dass man das öffnen kann. Und das ist ja kein Spielzeug. Das und zwar ist das die Medaille aus Doha aus dem Jahr 2019. Da bin ich auch meine persönliche Bestzeit gelaufen. Die steht noch immer, 9:03:30. Und das ist auch noch der deutsche Rekord. Und ich hoffe, dass der auch noch so lange stehen bleibt, bis ich irgendwann mal offiziell von der 3000 Meter Hindernisbühne abtrete. Und ja, danach, sage ich mal, nach mir die Sintflut, dann kann alles passieren, weil Rekorde sind ja dafür da, um gebrochen zu werden. Medaillen bleiben für immer. Und ja, von daher ist das schon ein sehr wichtiger emotionaler Moment. Und ich würde behaupten, die Medaille, wo ich über mich hinausgewachsen bin, wo ich natürlich offensichtlich die beste Leistung gebracht habe bisher und zu der ich natürlich eine sehr, sehr emotionale Bindung habe und die mir persönlich, glaube ich, auch am allerwichtigsten ist.
Ja, die Bronzemedaille, die ist ganz schön schwer auch, muss man sagen. Also wiegt ja immer so richtig was, so eine Medaille. Und da drauf steht dann eben auch Doha 2019. Dann sind da verschiedene, ich glaube, das wird wahrscheinlich das Leichtathletikstadion sein, was da abgebildet ist.
Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so Gedanken drüber gemacht. Also sie sind in der Tat sehr schwer. Hier hinten steht dann quasi auch noch mein Name, meine Disziplin. Und ja, es ist schon ein besonderer Moment. Also in jungen Jahren habe ich das gar nicht so gewertschätzt. Da war so, okay, ich habe jetzt die Medaille gewonnen, mein Ziel erreicht und weiter geht's. Was steht nächstes Jahr an? Und irgendwann habe ich dann auch verstanden, dass diese Momente nicht so, also dass sie sehr rar sind und dass die nicht so oft wiederkehren. Und ja, mittlerweile ist es natürlich schon was, woran ich natürlich sehr gerne zurückdenke und wo man auch weiß, wer weiß, ob so ein Moment nochmal wiederkommt.
Also wir merken auch, das Genießen muss man erstmal lernen.
Ja, das kommt ja meistens im Alter erst.
So jetzt tut sie so, als wäre sie über 80.
Nein, aber das nimmt man in ganz jungen Jahren einfach noch nicht so wahr. Da ist irgendwie dass der Hunger noch da und dass die Welt so offen und man hat irgendwie sämtliche Möglichkeiten. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das mit 33 nicht mehr habe. Aber ja, so eine Sportkarriere geht ja auch nicht ganz so lange. Also mit 50 werde ich sicherlich nicht mehr irgendwo durch die Gegend rennen und versuchen, internationale Medaillen zu gewinnen. Da mache ich das vielleicht noch, um mich einigermaßen fit zu halten. Nichts gegen das Alter, aber unabhängig davon, ja, waren das so Dinge und so Momente, die ich in jungen Jahren einfach nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und ich glaube, das hat sich schon jetzt so ein bisschen verändert, wo man das einfach noch ein bisschen mehr genießt und wo ich dann auch ganz ehrlich auch mal sage, ich bin jetzt stolz darauf, über das, was ich geschafft habe und dann so einen Moment versuche innezuhalten und das auch immer mal wieder mir vor Augen zu halten.
Für diese Momente, die man sich immer wieder vor Augen halten sollte, haben wir unseren Kollegen Conny Kleine, der immer für uns in das Sportschau-Archiv runterklettert und einen Steckbrief über unsere Gesprächspartnerin zusammenfasst. Und du grinst schon, das hat er auch für dich gemacht. Und da hören wir jetzt mal rein, was er sich so rausgepickt hat an Highlights von deinem Weg.
Da bin ich gespannt.
Sportschau F. Steckbrief.
Gesa Felicitas Krause ist am 3. August 92 im hessischen Ehringshausen geboren und Deutschlands erfolgreichste Hindernisläuferin. Das ist der Laufwettbewerb, bei dem man feste Hürden und den berühmten Wassergraben überwinden muss. Kennt ihr alle. Zur Leichtathletik kam die Profiläuferin durch einen Schulfreund. Da war sie 8 Jahre alt. Davor ging's in ihrer Heimat Dillenburg allerdings erstmal zum örtlichen TV. Turnen und Judo und so. Der Laufsport hat sich am Ende aber klar durchgesetzt. Gott sei Dank. Nach unzähligen Jugendtiteln landet Gesa mit 18 im Frankfurter Sportinternat. Da trainiert sie professionell, studiert parallel und sammelt ihre ersten internationalen Erfolge. 2011 qualifiziert sie sich im selben Jahr zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft bei den Erwachsenen und läuft auf Anhieb ins Finale. Der Durchbruch? Bronze bei der WM 2015. Ein persönliches Karrierehighlight? Die Europameisterschaft 2018. Zu Hause in Berlin. Goldmedaille mit Heimvorteil. Atemberaubend. Gesas besondere Eigenschaft? Das Suchen von Herausforderungen. Und auch das Überwinden. Ist ja klar. Und, Sportschau-F-Zuhörende wissen das, viele Karrieren enden, wenn das Familienleben startet. Aber nicht für Gesa. Auch diese Herausforderung hat sie angenommen. Ein Jahr vor Olympia in Paris wurde sie Mutter einer Tochter, trainierte während der Schwangerschaft durch und schaffte es letztendlich in ihr, Achtung, viertes olympisches Finale. Uff, das kann sie gar nicht leiden. Runden zählen auf der Tatanbahn und falsche Zeitungsberichte. Das mag sie sehr gerne. Mama sein, den Sommer und die Green Bay Packers. Fun Fact, Gesa arbeitet seit 17 Jahren mit ein und demselben Coach zusammen. Wolfgang Heinig, Trainergott. Und ab und zu schreibt sie sich vor dem Rennen ihr eigenes Motto selbst auf den Arm. Gesa Felicitas Krause läuft seit über 10 Jahren in der Weltspitze mit, lässt sich auch von einer Schwangerschaft nicht aufhalten und kommt zurück. Mal wieder. Und zwar stärker, gelassener und mit dem Marathonlauf sogar mit einer neuen Disziplin. Ich finde das Hashtag Gesationell.
Cool. Sind auf jeden Fall viele, viele Details, an die man manchmal auch gar nicht denkt, aber Ja, also so meine Sportkarriere ist ja jetzt auch schon sehr lange gewesen. Also da gibt es schon auch sehr viele Geschichten zu erzählen und viele Momente, die man ja dann auch einfach vergessen hat.
Jetzt die Motivationssprüche zum Beispiel auf dem Arm. Was steht dann da gerne mal?
Das ist in der Tat schon eine Weile her und das war jetzt gerade so ein Moment, wo ich sage, das habe ich lange nicht mehr gemacht und das müsste ich eigentlich mal wieder machen. Also jetzt zum Beispiel vor meinem WM-Finale habe ich die Dinge auf einen Zettel geschrieben, die mir einfach wichtig waren und habe die dann wirklich an dem Tag immer wieder gelesen und einfach so das verschriftlich, was ich eigentlich in meinem Kopf verankert habe und was man dann in so einem Moment manchmal auch gar nicht, wo man dann gar nicht mehr dran denkt, aber ja, meistens sind das so Dinge, dass man sich einfach bewusst macht, wofür man das macht, dass man an sich glauben soll. Dieses mentale, also so dieser, das ist ein ganz klassischer Spruch, win the mental battle. Und dass man halt quasi nicht nachgibt, wenn es irgendwie wehtut. Das sind so Dinge, die, wo man sich irgendwie manchmal nur ein Schlagwort auf den Arm schreibt. Also glaube an dich oder believe oder du schaffst das oder nicht aufgeben oder wie auch immer, also so Kleinigkeiten und das muss nicht immer visuell sein, also ich habe jetzt kein Tattoo auf dem Körper oder so.
Das kann, ich wollte gerade sagen, warum machst du nicht direkt das Tattoo?
Ja, weil das ja auch ganz unterschiedlich sein kann von Lauf zu Lauf, also und ob man das jetzt aufschreibt oder nicht oder im Kopf hat, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Aspekt in unserem Sport und in unserem Beruf oder im Sport allgemein, dass man halt ganz oft an Grenzen stößt. Und dass sich, glaube ich, wahre Größe dann da entscheidet, ob man es schafft, diese Grenzen zu überwinden und dagegen anzukämpfen. Und wenn wir auf Doha zurückkommen, also in dem Lauf war ich ganz lange irgendwie 8. oder 9. und niemand hätte gedacht, dass ich dort eine Medaille gewinne. Und ganz ehrlich, ich habe da auch nicht dran geglaubt während des Laufs, weil ich am Anfang schon wieder dachte, oh Gott, jetzt hast du schon wieder nicht deinen Tag und jetzt hast du so lange trainiert und du wolltest doch hier eine Medaille gewinnen und jetzt geht das schon so schwer von Anfang an. Und ich erinnere mich sehr präsent an den Moment, wo ich gesagt habe, das Rennen ist erst im Ziel vorbei und den anderen geht es hier auch schlecht und du kannst es trotzdem und bleib irgendwie dran, bleib einfach dran, mal schauen, was passiert. Und am Ende habe ich eine nach der anderen Athletin irgendwie überholt und war am Ende 3. Und das, glaube ich, beschreibt ganz gut, wie es im Training und auch im Laufbereich oder im Wettkampf am Ende oft ist, dass es halt sehr schwer geht und dass man halt auch, dass diese mentale Leistungsfähigkeit genauso wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger als die körperliche und das Rennen ganz oft im Kopf gewonnen werden. Und wenn man dann so einen kleinen Reminder braucht, kann der auch am Rand stehen oder irgendein Gedanke sein. Und wenn man das Gefühl hat, man vergisst das, dann kann man es sich gerne auch auf den Arm schreiben, damit man einfach immer wieder daran erinnert wird, dass man das trotzdem schaffen kann.
Wir hatten hier im Podcast zum Beispiel schon Nathalie Pohl zu Gast, die Extremschwimmerin, die ja zum Beispiel auch die Ocean 7 geschafft hat, also die 7 krassen Meerengen durchschwommen ist, zum Beispiel den Ärmelkanal. Und die hat gesagt, sie hat immer ein Beiboot dabei, wenn sie dann eben auf den Ozean unterwegs ist, weil es natürlich sonst viel zu gefährlich wäre. Und auf dem Boot ist immer ihr Papa und der hält regelmäßig dann Schilder zu ihr runter, wo drauf steht Supergirl. Und mittlerweile hat sie auch ein S für Supergirl bei sich auf dem Badeanzug und so. Einfach als Reminder, du kannst es schaffen. So, und ich glaube, am Ende, ob du jetzt das dir auf den Arm geschrieben hast oder ob du jemanden hast, der das Schild hochhält, Fakt ist, du musst dich manchmal selbst noch mal dran erinnern, egal wie hart es gerade ist, ich kriege das schon hin. Ich werde auch die nächsten Grenzen wieder überwinden. Du hast angefangen mit dem Sport oder mit dem Leistungssport, mit der Leichtathletik auch schon relativ früh, haben wir gerade bei Conny schon im Steckbrief gehört. Wie kamst du drauf, ausgerechnet dann eben Hindernislaufen machen zu wollen?
Genau, also ich habe mit 8 Jahren mit der Leichtathletik begonnen, bin, wie er gesagt hat, durch einen Schulkameraden zum Training mitgenommen worden und fand das von Anfang an richtig cool. Und das ist auch was ich noch immer an der Leichtathletik liebe, die Vielseitigkeit, dass irgendwie ein Platz für jeden dort ist. Also egal, ob man groß, klein, dick, dünn ist oder so, das spielt keine Rolle, weil es gibt einfach so viele Disziplinen, wo, sage ich mal, die Stärken und Schwächen einfach dann eine Rolle spielen. Und das halt, es hat irgendwie einen Platz für jeden. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und das hat mich damals auch schon begeistert. Und ich habe alle Disziplinen gemacht, also wir haben auch Mehrkampf gemacht, Hochsprung, Weitsprung, Speerwerfen und ich war zwangsläufig nicht die beste Werferin. Ich war im Hochsprung nicht gut, weil ich relativ klein und zierlich war und ja, von daher hat sich dann relativ schnell halt herauskristallisiert, dass der Laufbereich doch das ist, was mir am ehesten liegt. Und am Anfang macht man ja alles und im Laufen war ich immer die Beste und in allen anderen Disziplinen halt tendenziell irgendwie hinten dran. Und ich war aber schon damals sehr ehrgeizig, also ich wollte genauso gut also sein im Speerwerfen oder im Hochsprung und habe mich dann sehr bemüht, auch in den Disziplinen einfach besser zu werden. Und ich glaube, das macht mich als Mensch und Wesen auch aus. Und ja, ich sag mal so, mit 14, 15 Jahren läuft man dann halt nicht nur 800 Meter, sondern auch auf 2000 Meter. Und das fand ich einfach immer sehr anstrengend, weil es einfach 5 Runden waren. Und ich habe dann irgendwann die Runden gezählt. Und ja, es ist aber dann auch so gewesen, dass ich denke mal, mein Talent grundsätzlich schon auch bei den längeren Strecken lag. Und irgendwann gab es dann 1500 Meter und dann gab es auch 1500 Meter Hindernis. Und das fand ich viel, viel kurzweiliger, weil man sich halt immer auf diese Hindernisse konzentrieren musste, die alle 80 Meter kamen und ich gar nicht mehr daran gedacht habe, dass ich ja irgendwie 3/4 Runden rennen muss. Und das fand ich halt, also das hat mich direkt gecatcht. Und ich hatte natürliches Talent für den Hürdenlauf, war dafür aber zu langsam. Und ja, so bin ich dann irgendwann beim Hindernislauf gelandet.
Ich habe mal von dir ein Interview gesehen, da hast du gesagt, dein Papa hätte früher gesagt, als du als Kind eben angefangen hast mit dem Laufen und dann eben irgendwann auch mit dem Hindernislaufen, warum suchst du dir nicht eine andere Sportart, wo nicht die ganze Welt mitmachen kann, hat er gesagt. Weil gerade Laufen ist natürlich was, was im Prinzip jeder kann sich die Schuhe anziehen, rausgehen, zack und läuft los. Was hast du damals eigentlich zu deinem Papa gesagt, als er das gesagt hat?
Ja, das war in der Tat so, dass er zu mir gesagt hat, ich hätte doch eher Biathlon machen sollen, weil er sagt, ich habe dieses natürliche Talent für den Ausdauersport. Das heißt, Langlauf wäre sicherlich auch machbar gewesen. Und dann halt auch, dass mein Puls relativ schnell wieder runtergeht, wenn ich laufen kann und die Konzentrationsfähigkeit vielleicht dann auch fürs Schießen. Und er hat mich in der Tat auch mal bei einem Sportinternat zum Probetraining angemeldet für den Wintersport. Und ich habe sehr lange mit mir gehadert, wo ich gesagt habe, ich habe das erstens noch nie ausprobiert. Also ich bin jetzt kein Kind gewesen, das in Skigebieten groß geworden ist. Und mir hat natürlich diese komplette Grundlage für den Skisport gefehlt. Aber unabhängig davon bin ich auch ein Sommermensch. Ich habe gesagt, ich schaffe es einfach nicht, so viele Monate im Jahr im Schnee und in der Kälte zu sein. Also für mich ist gerade diese Wintermonate sind auch im Laufen für mich super unangenehm, wenn man einfach, sag mal, in Deutschland bei 3-5 Grad und Nieselregen draußen trainieren muss. Das ist für mich ganz schlimm. Und ja, ich bin da einfach so ein Sommermensch. Und mittlerweile habe ich auch natürlich viel Freude am Skifahren und an so einem Winterwunderland. Aber wenn man mich fragt, würde ich immer direkt ans Meer fliegen.
Das heißt aber, das Probetraining damals im Sportinternat in Sachen Wintersport hast du nicht gemacht?
Ich habe das nicht gemacht. Ich bin ein Dickkopf und ich habe mich auch immer von meinem Gefühl leiten lassen. Und das ist auch was ich nicht bereue. Also natürlich fragt man sich manchmal so, wenn man an so einer Weggabelung ist und hat sich für rechts entschieden, wie wäre mein Leben weitergelaufen, wenn ich mich für die linke Seite entschieden hätte oder für den linken Weg. Und das ist einfach was, ich habe zu meinem Papa dann auch gesagt, der immer gesagt hat, die Afrikaner, die kann man nicht dominieren, die sind so viel besser. Und
im Laufsport.
Im Laufsport, genau. Und das war halt so, wo ich gesagt habe, ich kann es aber probieren. Und wir hatten dieses Jahr so eine Diskussion, wo es dann darum ging, ob das denn noch Sinn macht, auf internationaler Bühne weiter dafür zu kämpfen, irgendwann irgendwie noch mal was zu gewinnen. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, wenn ich du gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht probiert oder hätte Wintersport gemacht. Und es zeichnet mich, glaube ich, schon auch aus, dass ich Dinge probiere, die schier unmöglich erscheinen, selbst wenn ich daran scheitere. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich daran gescheitert bin. Ich probiere es. Ich war nie diejenige, die jedes Jahr eine Medaille gewinnen konnte. Es ist einfach noch immer so, dass die afrikanischen Läuferinnen ja einfach unglaublich gut sind, dass sie mit so einer Breite kommen. Und wenn dann eine aufhört, gibt es halt drei andere, die deren Platz einnehmen. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Aber ich habe einfach diese Leidenschaft für den Sport und ich gucke unwahrscheinlich gern Biathlon. Aber ich bin einfach von meinem Herz her Läuferin. Und von daher, ja, ist es einfach was, wo ich mit mir absolut im Reinen bin, dass ich zum Hobby vielleicht Skifahre und dass ich mir super gerne Langlauf und Biathlon im Fernsehen anschaue, aber dass ich das jetzt nicht selbst ausprobiert habe, zumindest nicht auf die Art und Weise.
Also am Ende des Tages bist du genau wie ich eine Frostbeule auch.
Ja, richtig.
So, also. Es wäre einfach einfach zu kalt gewesen und das ist ja auch okay. Ey, ganz im Ernst, es ist ja genau der richtige Weg am Ende, den du ausgewählt hast, weil du bist einfach wirklich in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, eine absolute Ikone jetzt schon und du hast ja noch viele Karrierejahre vor dir. Du hast dich dann eben damals für das andere Sportinternat entschieden, zu dem du dann auch gegangen bist, warst dann eben in Frankfurt auf dem Sportinternat. Und dann kam 2012 das erste Mal Olympische Spiele für dich. Ein ganz besonderer Moment mit Sicherheit. Du sitzt auch gerade mir gegenüber mit einer goldenen Kette, mit den goldenen Olympischen Ringen um den Hals. Allein daran sieht man ja schon, was das natürlich für dich bedeutet haben muss. Wie hast du deine ersten Spiele damals erlebt, damals in London?
Ja, bei meinen ersten Spielen war ich natürlich total jung. Ich hatte nichts zu verlieren. Für mich war das alles nur neu und eine absolute Chance, dort mich zu beweisen und zu behaupten und vor allem auch diesen Moment irgendwie aufzusaugen. Und ich habe dann meinen Vorlauf gewonnen, also in so einem Stadion vor 80.000 Menschen als Erste über die Ziellinie zu laufen, selbst wenn es jetzt nur ein Vorlauf war, war natürlich schon sehr besonders. Und ich bin dann auch Bestzeit gelaufen. Im Finale konnte ich diese Bestzeit nochmal brechen und bin dann auch in die Top 8 gelaufen, und das war für mich natürlich schon ein enormes Highlight, und es war aber so ein Highlight, dass es mich auch komplett zermürbt hat. Also danach war ich mental fertig, körperlich fertig. Ich wusste nicht, wie ich das jemals nochmal toppen sollte, weil ich alles in diese Vorbereitung gesteckt habe und ich eigentlich meinen Lebenstraum dann schon mit 19, beziehungsweise ich bin bei den Olympischen Spielen 20 geworden, dann dort erreicht habe. Und ich hatte mein Leben irgendwie dem Sport gewidmet und untergeordnet. Und für mich war das so, okay, ich habe schon alles gegeben, wie geht denn das jetzt weiter? Und ja, da hatte ich dann wirklich auch 2 Jahre echt ein bisschen zu kämpfen. Also 2013 und 2014 hatte ich auch meine Erfolge, bin nicht ganz so schnell gelaufen wie bei Olympia, aber das war schon sehr überwältigend in jeglicher Hinsicht. Und ja, man redet ja nach einer Geburt oft von einem Baby-Blues, und dann gibt es bei Olympia auch diesen ganz klassischen Olympia-Blues, dass man wirklich in so eine Form von Ernüchterung, Depression verfällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich krasse Depressionen hatte oder so, aber dass man einfach danach ist wirklich so, man ordnet alles diesem einen Moment, diesem einen Wettkampf, diesem einen Ziel runter, und danach bricht das alles irgendwie zusammen, wo man sich dann wirklich erstmal wieder finden muss und einfach sich neu sortieren muss und dann überlegen muss, wie geht's denn weiter. Und gleichzeitig ist man als Sportler so gepolt, dass man sich sehr selten Erholung gönnt, sehr selten, also sehr schlecht abschalten kann und eigentlich sagt, okay, Olympia ist vorbei und was kommt jetzt? Und damit hatte ich, wie gesagt, schon so ein bisschen zu kämpfen.
Wir gucken jetzt mal auf 2018. Du bist eben 2016 und 2018 Europameisterin geworden, was natürlich absoluter Wahnsinn ist. 2018 dann aber sogar eben vor Heimkulisse in Berlin. Hat es dir damals mit der Kulisse eben, auch mit dem Gefühl, hier sind noch mehr Freunde und Bekannte als sonst irgendwie mit dabei, hat es dir das leichter gemacht, da anzutreten und zu gewinnen? Oder hat es dir das schwerer gemacht, weil der Druck irgendwie größer ist, wenn man sich denkt, jetzt gucken alle hin und jetzt will ich es auch noch mehr, weil hier wäre der perfekte Ort zum Feiern?
Also ich würde sagen, beides. Es war so in meinem Kopf verankert, dass ich dort gewinnen möchte, und ich habe das auch laut ausgesprochen. Also ich habe schon nach der Saison 2017 gesagt, nächstes Jahr in Berlin möchte ich meinen Titel verteidigen. Und dann geht man natürlich mit selbstgemachtem Druck auch so ein bisschen in die Situation oder in diesen Wettkampf oder in diese Vorbereitung. Und es war aber so, dass für mich kam nichts anderes in Frage, außer dort die Goldmedaille zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Fluch und ein Segen zugleich, weil einerseits hatte ich diesen so starken Willen in mir, dass ich das unbedingt möchte, was gut ist, glaube ich, um sich auf ein Ziel vorzubereiten. Und gleichzeitig hatte ich eine Saison, die absolut nicht reibungslos gelaufen ist. Also ich bin 2018 meinen ersten Halbmarathon gelaufen und bin dort eine wirklich gute Zeit gelaufen. Und danach hatte ich so eine Abwärtsspirale, wo ich, glaube ich, einfach ein bisschen im Übertraining war, immer einen Tick zu viel gemacht habe, mir einen Tick zu wenig Erholung gegönnt habe. Und ich bin also mit schlechten Zeiten in die Saison eingestiegen. Ich bin ausgestiegen und es gab damals auch eine Doku über mich. Ich wurde damals begleitet über eine sehr lange Zeit und die haben so diese ganzen Tiefpunkte quasi auch miterlebt, wo ich wirklich ein Rennen nicht beendet habe, heulend vom Platz gegangen bin. Mein Trainer und ich teilweise gar nicht mehr wussten, wie machen wir denn jetzt weiter. Und ich weiß dann auch, dass ich zwischenzeitlich den ein oder anderen Wettkampf abgesagt habe und ich bin dann nach Davos in die Schweiz ins Trainingslager gefahren, auch schon früher als ursprünglich geplant, und wir haben so einen Reset-Knopf gedrückt und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie die Kurve kriegen, also psychisch und aber auch physisch, um dann in Berlin wieder am Start zu sein. Und also ich würde immer noch behaupten, ich war nicht in der absolut besten Verfassung in Berlin und habe das, also ich wusste auch, als ich in den Wettkampf gegangen bin, nicht, wie wird das jetzt, aber dieses Heimpublikum oder einfach so, das, ich sag mal, das ganze Stadion, was hinter mir steht, das gibt mir jetzt noch irgendwie Gänsehautgefühle, weil das war wirklich so atemberaubend, wenn man in so einem Kessel steht. Und das Berliner Olympiastadion ist natürlich auch so ein für mich ganz besonderer Ort. Und man einfach weiß, dieses gesamte Stadion jubelt jetzt nur für dich. Und ich weiß noch, wie es war, also die Schweizerin Fabienne Schlumpf hat damals die Pace gemacht. Und ich habe mich bewusst auch zurückgehalten, weil ich eben nicht in dieser absoluten Top-Verfassung war. Und ja, es war natürlich auch gar nicht so nach den Vorleistungen, wusste niemand, ob ich jetzt das gewinnen kann oder nicht. Und das wusste ich auch selbst nicht. Und als ich dann quasi vorgegangen bin und wusste, dass ich das jetzt hier durchziehen kann und dass das klappen könnte, da hat wirklich dieses ganze Stadion gestanden und gebebt. Und das ist einfach, glaube ich, so ein unvergesslicher Moment. Und ja, das ist hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und das ist wirklich was, wo ich ja, wo ich sehr stolz drauf bin und wo ich einfach auch dankbar bin, dass ich diese Möglichkeit hatte, im eigenen Land so eine Europameisterschaft zu haben.
Man kann sich das Rennen auch nochmal angucken. Es gibt es noch komplett bei YouTube. Und da sieht man auch, wie du wirklich auf den letzten Metern so ein leichtes Lächeln auf den Lippen hast, weil du, glaube ich, merkst, okay, geil.
Ja, so, das da ist wirklich alles von mir abgefallen. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich so nach außen freut. Also so, es gibt so, wenn man mir was schenkt, dann freue ich mich natürlich. Aber es gibt ja Menschen, die sind so sehr euphorisch. Und das, also dieses Lachen und diese Euphorie, das ist so ein ganz bestimmte Mimik, die habe ich halt ganz oft eigentlich nur beim Sport. Und meine Mama sagt auch so, es gibt so ein Bild von mir, wo ich dort über die Ziellinie laufe und sie sagt, Gisa, dieses Lachen mag ich so gerne. Und das kommt halt bei mir aus dem Herzen und das kommt aber nicht ganz so oft bei mir rüber. Und das ist, wie gesagt, so wirklich sehr besonders und das ist auch was, was ich eine schöne Erinnerung. Einfach nur, dass ich es geschafft habe, mich selbst zu überraschen und ich habe einfach einen großen Anspruch an mich und das klappt jetzt halt auch nicht immer und das ist dann schon schön, wenn man das auch in den eigenen Emotionen sieht, weil ich sonst so jemand bin, der ja seine komplette Mimik und sein Gesicht so sehr im Griff hat und ich auch jemand bin, der oft einfach nachdenklich ist und dann eben auch eher ernst schaut, obwohl ich, ja, also ich bin jetzt kein ernster oder nicht lustiger Mensch, so, aber es ist schon schön, wenn der Sport so Emotionen ins Gesicht zaubert, die sonst eigentlich nicht präsent wären.
Ja, und vor allen Dingen eben dieser Ausdruck der absoluten Glückseligkeit und Leichtigkeit und das nach 3000 Metern Hindernislauf und wirklich dem Sprint, den du am Ende noch gemacht hast, wo andere einfach nur noch gehechelt hätten und mit rotem Kopf und kaputt und oh, was habe ich gerade geleistet und du schwebst da quasi über die Ziellinie. Das ist schon krass.
Aber das ist, glaube ich, auch so dieser Moment des Heimvorteils gewesen. Also mir war das so wichtig, in Deutschland bei dieser Europameisterschaft in Berlin zu gewinnen und dann eben zu wissen, man hat das gesamte Publikum im Rücken plus halt das Adrenalin und so. Da kam dann wirklich alles zusammen. Und da können wirklich im Sport einfach Kräfte freigesetzt werden, wo man gar nicht denkt, dass die überhaupt da sind. Und das ist schon, das hat man nicht so oft, das hat man halt immer mal wieder und ja, das ist schon besonders, also wenn man einfach weiß, dass man da noch so einen Vorteil hat, weil ich einfach auch so ein Wettkampftyp bin. Also ich bin niemand, der gerne gegen die Uhr läuft und einfach nur sich an den Start stellt, um eine schnelle Zeit zu laufen. Ich laufe viel lieber Meisterschaften, wo es darum geht, taktisch zu laufen und vielleicht ein Rennen zu gewinnen. Und das bin halt viel mehr ich, als dass ich jetzt sage, alleine gegen die Uhr so schnell wie möglich komme, was wolle.
Wir haben jetzt gerade ja schon auf große Highlights in deiner Karriere geguckt. Highlights sind tatsächlich auf zwischenmenschlicher Ebene auch Dinge, die bei dir vielleicht auf den ersten Blick nicht gut gelaufen sind, die du aber so krass gemeistert hast trotz dessen und einen großen Impact auf deine Zuschauerinnen und Zuschauer hattest. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Beispiel 2017. Du bist damals beim 3000 Meter Hindernislauf bei der WM in London gestürzt, über eine Kenianerin gefallen. Hast dich berappelt und bist das Rennen zu Ende gerannt. Das haben damals ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer absolut bewundert, deine Stärke eben weiterzumachen, hinterher der Siegerin sogar noch zu gratulieren, hinzugehen und dich eben nicht zu vergraben, nur zu meckern und zu sagen, was war das für ein Mist, da habe ich jetzt ewig drauf hin trainiert, ich hätte hier das Rennen meines Lebens machen können. Stattdessen kam da was dazwischen, was ich nicht beeinflussen konnte. Was war es eben damals, das dich hat wieder aufstehen lassen und weiterlaufen lassen? Was hat dich da angetrieben?
Also ich glaube, grundsätzlich ist das ja so ein menschliches so ein ganz natürlicher Instinkt, dass wenn man fällt, dass man wieder aufsteht. Und das war halt auch in dem Moment so, also so im Wettkampf, man versucht natürlich so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Und in dem Moment war ich natürlich schon, da ist so eine Welt für mich zusammengebrochen, weil wenn man einmal eine Medaille gewonnen hat, dann ist dies immer irgendwie im Kopf, dass man das gerne wieder schaffen möchte. Und ich habe mir natürlich auch in dem Jahr so diesen Druck gemacht, wo ich innerlich sagte, ich will da eigentlich wieder vorne mitlaufen. Und dann war ich eben in diese blöde Situation verwickelt, wo eine Athletin vor mir über das Hindernis gelaufen ist und ist hängen geblieben und ist dann vor mir gestürzt und es gab quasi keinen Ausweg und ich bin dann quasi über sie drüber gefallen. Und in dem Moment, wo ich dann quasi aufgestanden bin, dachte ich auch erstmal, eigentlich ist das Rennen jetzt vorbei, aber ich laufe jetzt einfach erstmal weiter und schau mal, was passiert.
Zumal du ja auch verletzt worden bist. Also eine andere Läuferin ist dir irgendwie auf den Fuß, dann hast du noch einen Schlag an den Kopf bekommen.
Ja, das war, aber das ist, glaube ich, wenn man irgendwie fällt, weiß man ja irgendwie gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und es war nicht so schmerzhaft, dass ich nicht hätte weiterlaufen können, aber ich hatte nachher auch ein ganz blaues Knie und in meinem Kopf war das Rennen auch eh erstmal vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich laufe jetzt erstmal mit und versuche irgendwie wieder Anschluss an die Gruppe vor mir zu gewinnen und oder zu bekommen. Und am Ende des Tages, also ich bin dann noch 9 Minuten 20 gelaufen. Ich war dann immer noch Neunte und bin natürlich auch stolz, dass ich irgendwie einfach weitergelaufen bin. Aber was ich auch immer noch heute sagen muss, es ist einfach Hindernislauf. Also da passiert sowas einfach mal, dass jemand stürzt. Und das hätte mir jetzt auch nichts gebracht, dieser Athletin dort die Schuld daran zu geben. Ja, ich habe dann im Nachhinein ganz viele Auszeichnungen auch dafür bekommen, wegen Fairness im Sport und Vorbild für den Nachwuchs. Und persönlich glaube ich einfach, dass einem im Leben das nicht viel weiterbringt, wenn man die Schuld immer an anderen sucht, sondern ich bin da auch sehr selbstreflektiert, dass wenn ich Fehler gemacht habe, dass ich dann einfach sage, ja okay, das und das und das hätte ich besser machen können oder das und das ist der Grund. Aber es gibt eben auch Dinge im Leben, die passieren einfach. Also wenn ich jetzt über irgendwen meckere, bringt mich das trotzdem auch nicht weiter. Und für mich war es dann so, okay, es war okay, traurig zu sein. Das gehört dazu. Ich habe so viel Zeit investiert für diesen Wettkampf. Aber ich habe dann eine Entscheidung. Entweder ich trete wieder an und mache es besser und zeige auch, dass ich es besser kann. Oder ich bade halt in Mitleid. Und das ist dann tendenziell eher nicht das, was ich für mich und mein Leben möchte. Und ja, an dem Abend, weiß ich noch, saß ich mit meinem Trainer in der Hotellobby und wir haben dann was getrunken und haben irgendwie gefühlt beide nicht darüber schmunzeln können. Wir waren so am Boden zerstört, aber das ist dann auch in Ordnung. Und weil wir so viel investiert haben, aber am Ende des Tages dreht sich die Welt weiter und wir hatten jetzt im Nachhinein so viele tolle Momente. Und am Ende würde ich sagen, die Quintessenz daraus ist aufstehen und weitermachen. Und da gibt es immer einen Weg zum Ziel.
Bei der letzten Weltmeisterschaft, da bist du auch gestürzt. Da bist du im Wassergraben, hast einen Bauchklatscher gemacht und auch da direkt aufgestanden, weitergerannt. Und das Video von diesem Sturz, das ist ja absolut viral gegangen. Ich habe das hinterher überall bei Instagram und auf TikTok gesehen und so viele Menschen haben drunter geschrieben, Gesa, so eine Inspiration, einfach aufstehen, weitermachen, durchziehen, niemals aufgeben und so. Was für eine tolle Frau. Liest du dir so Kommentare durch? Guckst du da im Netz manchmal, wenn was gepostet wird? Und was macht das mit dir, wenn du das liest?
Also ich lese mir das schon durch und das ist mir auch wichtig, wenn selbst wenn ich bei Instagram mit meinen Followern agiere. Also ich lese eigentlich schon immer fast alle Kommentare und versuche auch zu antworten. Das klappt auch nicht immer, einfach aus Zeitgründen. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich Menschen inspirieren kann, weil ich glaube, der Sport oder das, was ich tue, ist auch immer nur wie so eine Art Beispiel für das Leben. Und ich meine, am Ende des Tages hat man in Berufen so viele Momente, wo was einfach nicht klappt oder ein Deal platzt oder man hat irgendwie eine Klausur verhauen und am Ende muss man trotzdem weitermachen. Also es ist nie ein Grund, da dann aufzugeben. Und da ist halt der Sport natürlich sinnbildlich ideal, um sowas zu verbildlichen. Und in dem Moment war es jetzt dieses Jahr glücklicherweise so, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich aus Eigenverschuldung gestürzt bin, weil ich mich einfach da ein bisschen verschätzt habe und ich war mit meinem Kopf schon in meinem Zielsprint und nicht mit der Konzentration bei dem Sprung auf den Wassergraben und bin dann da, wie gesagt, weggerutscht. Und ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich meine Platzierung verteidigen konnte. Also die Athletin, die mich dann aufgrund meines Sturzes überholt hat, konnte ich dann wieder zurück überholen. Und am Ende war ich Siebte, wie auch vor dem Sturz. Und ich bin aufgrund, dass ich im Wassergraben so viel Wasser mitgenommen habe, quasi wie auf so einer Welle nach vorne geslidet und habe mir auch wirklich gar nichts getan. Also ich hatte weder einen blauen Fleck noch eine Schürfwunde, also es war alles in Ordnung. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, einfach für mich eine Metapher fürs Leben. Wenn man stürzt, muss man einfach weitermachen. Wenn man irgendwas versemmelt, in welchem Bereich auch immer, dann hat es halt nicht geklappt und dann ist es doof gelaufen. Aber es ist immer noch kein Grund aufzugeben. Und ich glaube, das charakterisiert grundsätzlich so auch meinen Charakter, dass ich mich eigentlich nicht unterkriegen lasse und dass ich immer irgendwie einen Weg finde, wie es weitergeht.
Du bist einfach eine krasse Kämpferin. Und das,
danke.
Einerseits natürlich bei den Turnieren und bei den Wettkämpfen, andererseits aber auch ganz offensichtlich privat. Du hast auch eine große Vorbildfunktion mittlerweile für andere Spitzensportlerinnen bekommen. Dadurch, dass du es schaffst, die Mutterschaft und den Leistungssport, den Spitzensport miteinander zu vereinen. Wir haben hier im Podcast immer eine Tradition, dass wir immer von unserer vorherigen Gesprächspartnerin eine Frage mitbringen können für die nächste. In diesem Fall kommt die Frage für dich jetzt von der Paraschwimmerin Elena Semichin. Die hat mir eine Frage für dich mitgegeben. Sie ist nämlich auch ganz frisch Mama geworden und zwar erst vor ein paar Monaten. Und sie fragt Folgendes.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Liebe Gesa, du bist ja auch Mama geworden. Ich meine, deine Tochter ist schon älter als mein kleiner Klausi. Und mich würde interessieren, was war für dich die größte Herausforderung in Bezug Mama sein und Leistungssport? Wie hast du das gemeistert? Und kannst du uns frisch gewordenen Mamis vielleicht einen Tipp mitgeben? Da würden wir uns sehr freuen.
Ja, also die größte Herausforderung ist, glaube ich, einfach dieses neue Setup für sich zu finden, dass es passt, um dass man seinen eigenen Bedürfnissen als Mama, als Sportlerin, als Mensch gerecht wird und dass man, ich sag mal, diesen neuen Tagesablauf für sich optimal löst, um dann hinsichtlich des Sports oder des eigenen Berufs das alles unter einen Hut zu bekommen. Das würde ich sagen, ist für mich die größte Challenge gewesen, weil sich das Leben zwangsläufig ändert, weil man nicht mehr und als Sportler ist man ganz oft in dieser egoistischen Situation, dass man sich um sich selbst kümmern muss und dass die Gesundheit und der Körper das eigene Gut sind und dass das alles irgendwie auf einen selbst abgestimmt sein muss. Und mit einem Kind ist es halt so, dass das Kind diesen Platz einnimmt und das ist auch vollkommen okay und ich wollte es auch nicht anders. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass ich jetzt alles stehen und liegen lassen kann und sage, okay, dann arbeite ich nicht mehr, dann laufe ich nicht mehr und ich habe es mir eben zur, also ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, weiter Leistungssport zu machen. Und dann musste ich einen Weg finden, wie schaffe ich das, um mein Training, meine Bedürfnisse trotzdem optimal zu gestalten und trotzdem für meine Tochter eine tolle Mama zu sein. Und also generell ist es, glaube ich, das Zeitmanagement, dass man irgendwie dieses neue Zeitmanagement hinbekommt. Das nächste ist, dass man sich Hilfe sucht und auch nach Hilfe fragt und dass es auch okay ist, dass man nicht alles alleine schaffen muss. Und in unserem Fall ist es so, dass wir viele Hilfe von meiner Mama haben, von Roberts Eltern oder von meinen Eltern, von Roberts Eltern, von teilweise meiner Tante, Freunde. Also dass wir wirklich, wenn wir irgendwie Hilfe benötigen, andere fragen, ob sie uns in der Betreuung unterstützen können, dass wir uns als Paar absprechen, wann passt wer auf unsere Tochter auf, damit Robert arbeiten kann, damit ich meinem Training nachgehen kann. Es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, so dieses neue Zeitmanagement in den Griff zu bekommen und da so den Weg zu finden, der für einen persönlich passt, das ist das Wichtigste.
Als du damals deiner Familie, deinen Freunden gesagt hast, okay, ich bin jetzt schwanger, aber ich werde auf jeden Fall wieder zurück in den Spitzensport wollen, wie haben die reagiert?
Ja, das war so wirklich, das ging so mit einem einher. Ich habe gesagt, ich bin schwanger, aber ich mache trotzdem weiter Sport.
Also direkt immer so, gar keine Fragen, ich werde jetzt nicht deswegen hier meinen Leistungssport aufhören.
Ja, genau, das habe ich irgendwie, glaube ich, ziemlich schnell klargestellt. Mhm. Aber ich hatte auch keine Zweifel daran und ich habe das ja auch so ein bisschen vorbereitet. Also wir sind wieder hierher gezogen. Im Jahr 2020 bin ich wieder nach Hause gezogen. Meine Eltern wohnen noch hier in der Nähe. Robert hat sich auch beruflich so entschieden, eine Stelle mit Homeoffice auch anzunehmen, um einfach diese Flexibilität für uns zu wahren. Ich meine, in meinem Fall ist es so, dass der Leistungssport natürlich auch irgendwie zeitlich begrenzt ist. Also ich kann halt nicht meinen Sport, bis ich Mitte 50 bin, in der Form ausüben. Das heißt, es ist noch auf ein paar Jahre, ich sag mal, zentriert so. Und von daher ja, war das halt schon was, wo ich gesagt habe, ich würde das gerne noch ein paar Jahre weitermachen. Finden wir irgendwie einen Weg, dass das möglich ist. Und ich meine, das Einzige, was man halt in Deutschland sagen muss, man ist da schon sehr auf sich alleine gestellt. Also es gibt jetzt keine Strukturen für Leistungs- oder Leistungssportlerinnen oder für Mütter im Sport, die einem das irgendwie alles planen oder ja, organisieren oder so. Da muss man schon sehr viel selbst organisieren und schauen, wie ist der ideale Weg für mich. Und da braucht man einfach, sag ich mal, sein Team im Hintergrund, seine Familie. Und das ist ja meistens so, dass man ungern nach Hilfe fragt, aber dass viele Leute auch bereit sind, gerne zu helfen.
Du hast gerade schon gesagt, von Verbandsseite aus zum Beispiel gibt es da noch keine vorgegebenen Strukturen, keinen Wegweiser, keiner, der dich an die Hand nimmt und sagt, so Gesa, und so führen wir dich jetzt wieder zurück in den Sportalltag ein und so kümmern wir uns auch um deine Familie, um deine Tochter, dass die mitfahren kann ins Trainingslager nach Kenia, wie auch immer. Was würdest du dir da wünschen denn von den Verbänden? Was muss sich da vielleicht auch zukünftig ändern, damit es Leistungssportlerinnen, die nach dir kommen, irgendwann mal einfacher haben, auch als Mutter wieder in den Spitzensport zurückkommen zu können?
Also da gibt es halt wirklich eigentlich gar keine Strukturen und da ist man schon sehr auf sich alleine gestellt. Ich meine, man muss insofern auch sagen, es gibt halt relativ wenig Mütter im Sport, vielleicht auch deswegen. Aber natürlich kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich sage, also ich will unbedingt eine Kita an unserem Olympiastützpunkt, wo ich dann mein Kind hinbringen kann. Aber es gäbe vielleicht im Ganzen nur 4 Mütter, die ein Kind haben und es rechnet sich dann halt nicht. Aber es ist halt einfach so, dass ja, man halt in allen Bereichen eigentlich ja wenig Unterstützung erfährt und auch wenig Nachfragen und dass ich auch verstehen kann, warum sich viele Sportlerinnen dazu entscheiden, Kinder erst nach der Karriere zu bekommen, weil es ist einfach ein Batzen Arbeit. Also wir waren in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 6-mal im Trainingslager und im Nachhinein muss ich sagen, also irgendwie war es auf jeden Fall einmal zu viel, weil am Ende war einfach unsere Kraft auch aufgebraucht mit diesem ständigen Koffer packen, wegreisen, das alles organisieren mit im Prinzip einem Baby und dann halt auch immer wieder jemanden mitnehmen, wo ich am Ende auch einfach durch war, das Ganze. Aber vor allem auch, weil ich halt alles irgendwie selbst organisieren musste, selbst planen, selbst buchen. Und natürlich hatten wir so Hilfe von unserem Team, aber am Ende ist man einfach auf sich alleine gestellt. Ich kann gar nicht sagen, was speziell ich mir wünschen würde, aber einfach, dass vielleicht irgendwas passiert, weil ich finde, es ist schade, wenn eine Frau so eine Deadline an ihre sportliche Karriere ja irgendwie oder die einfach von außen aufgesetzt bekommt, weil wenn man sagt, okay, ich will mit ungefähr 30 ein Kind bekommen und es gibt halt keine Strukturen dafür, dann heißt es ja zwangsläufig, mit 30 hörst du auf, so. Gut, bei Männern kann das ähnlich schwierig sein, die bekommen das Kind zwar nicht, aber die haben ja trotzdem die Situation, dass sich zu Hause was verändert. Aber bei uns ist es natürlich auch ein Riesenaspekt, dass in dem Zeitraum der Schwangerschaft, dass halt, ja, man da im Prinzip ja auch ein Risiko eingeht, ob man das überhaupt wieder schafft. Und als ersten Punkt fände ich super wichtig, dass halt einfach man da keine Einbußen machen muss, wenn man natürlich offensichtlich keine Leistungen bringen kann, dass man da jetzt keinen Kaderstatus verliert, dass die Sponsoren vielleicht auch da einen gewissen Schutz gewähren, dass man sagt, okay, man hat ein Kulanzjahr, um wieder Leistung zu bringen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es so ist, ne? Also das ist schon eher der erste Fall, der eigentlich so langsam besser wird. Aber ein Riesenproblem ist halt, wie organisiere ich mein Leben danach? Mhm. Und ich habe letztens schon mal in einem Podcast gesagt, manchmal wäre es schon einfach, wenn einfach die Leute mal nachfragen würden, wie wollt ihr das gestalten und können wir halt helfen? Mir ist es bewusst, dass es halt eine Riesenherausforderung ist, das halt für so einen individuellen Athleten so zu gestalten oder dass man halt jetzt nicht für einen Athleten irgendwie komplett Strukturen ändern kann. Aber aktuell ist es schon so, dass ja da eigentlich so eine Abwehrhaltung ist und dass man halt einfach sagt, okay, das ist dein Ding, du hast jetzt ein Kind, guck, dass du es organisiert bekommst oder du hast Pech gehabt.
Also es gibt vom SWR eine Umfrage unter deutschen Spitzensportlerinnen. Die Umfrage, die ist schon ein paar Jahre alt, das war von 2021 und die Umfrage zeigt, fast alle fühlen sich von Verein und Verbänden im Stich gelassen, ein Kind zu bekommen und ihre Karriere gleichzeitig weiterzuführen. Einige haben sich sogar zugunsten einer Karriere für eine Abtreibung entschieden.
Das ist schon hart. Also ich kann das jetzt nicht sagen, von mein Verein ist wirklich so super familiär und da kann ich halt, also da hatte ich überhaupt keine Bedenken, so dass sie mich irgendwie hängen lassen. Wie gesagt, mein Verband hat mich ja auch nicht hängen lassen, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, ab jetzt bist du aus dem Kader raus oder so. Aber man ist halt eigentlich für, ich sag mal, den kompletten Rest selbst verantwortlich. Und jetzt habe ich zum Glück eine Sportart, wo ich nicht so sehr von einem Team abhängig bin. Das heißt, wir haben das dann so gemacht, dass mein Partner mit Kind quasi mitgeflogen ist. Und das sind dann halt alles auf eigene Kosten. Aber manchmal war es halt schon schwierig, wenn ich... Also wenn mein Kind quasi auf meiner Buchung war und dann ist da eine Person, die quasi eigentlich nicht in dieses Teamgefüge reingehört. Und es sind einfach so Herausforderungen, wo es halt, wo man einfach hier und da schon Gehör braucht. Und es ist einfach stressig. Und ich glaube, viele wollen den Stress auch nicht. Das muss man halt auch sagen. Also ich habe halt bewusst gesagt, okay, komme, was wolle ich, will das. Und irgendwie gibt es einen Weg. Und ich wusste auch vorher, dass ich da auf mich alleine gestellt bin. Also so ist es jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nur noch meckern. Und das war mir schon ziemlich klar. Aber es ist schon im Nachhinein betrachtet krass, wie alleine man dann manchmal mit der Situation dasteht. Und dass man schon einfach so wirklich sein Team braucht, was funktionieren muss, weil sonst geht's nicht.
Einer, der in all der Zeit, und das jetzt ja auch wirklich in den letzten Jahrzehnten, immer an deiner Seite gewesen ist, das haben wir auch eben bei Conny schon im Steckbrief gehört, ist natürlich dein Trainer.
Ja, richtig.
Und wir haben hier im Podcast immer unsere Tradition des Audiobeweises, dass Weggefährtinnen und Weggefährten von unseren Gesprächspartnerinnen mal ein bisschen erzählen, was sie mit ihnen verbinden. Und hier habe ich einen schönen Audiobeweis von deinem Trainer für dich.
Audiobeweis.
Hallo Gesa, auch auf diesem Weg von mir meine allerhöchste Hochachtung, die ich zum Ausdruck bringen will, was du in den letzten 2 Jahrzehnten geschaffen hast. Also wenn ich mich richtig erinnern kann, als Schülerin über Jugendliche bis jetzt zu einer jungen erwachsenen Frau mit Familie, mit Kind, mit Haushalt und allem drum dran und dann noch Hochleistungssport. Also ich sehe immer wieder deine besonders guten Eigenschaften, die für den Sport und auch für das normale Leben wichtig sind. Dein Ehrgeiz, deine Zielorientierung und natürlich auch dein Mitdenken. Bis bald. Tschüss.
Oh, da freue ich mich. Ja, schön. Dankeschön, Wolfgang. Und ja, es ist eine krasse Zeit gewesen, die wir als Trainer und Athletin so bisher erlebt haben. Ich bin ja mit 16 ins Sportinternat gegangen und damals war ja wirklich so der strenge Lehrer, Trainer, der, sage ich mir auch sehr viel so an Trainererziehungsarbeit, würde ich jetzt mal so sagen, noch geleistet hat, weil ich wirklich gar keine Ahnung von Leistungssport hatte. Ich bin halt zum Training gegangen und habe halt dann trainiert und ja, so, da waren schon viele erzieherische Maßnahmen, sag ich jetzt einfach mal noch.
Sowas wie, Gesa, bitte nicht abends feiern, morgens musst du wieder beim Training fit sein.
Ja, aber auch ganz banale Sachen, wie wir mussten dann immer 1 Euro Strafe zahlen für jede Minute, die wir zu spät zum Training gekommen sind.
Oh, sag ganz ehrlich, wie viel Geld hast du da gelassen?
Es ging, also ich bin ja jetzt so jemand, ich will ja immer glänzen mit meiner Perfektion, so, also es war, glaube ich, nicht oft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es gab auch so Strafzahlungen für, wenn wir unter 8 Grad keine Mütze beim Training getragen haben. Oder ich mochte ja auch überhaupt keine langen Socken. Also so, wenn so Füßlinge am besten, die man gar nicht gesehen hat und oder bauchfrei, das war auch cool. Der Rest war total uncool. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, auf einmal ist das Kind mit einem Unterhemd rumgelaufen und ich habe das jahrelang probiert und der Trainer hat es innerhalb von 2 Wochen geschafft. So, ja, das waren einfach so Sachen und er hat mir das ja auch nur oder uns quasi nur so aufgetragen, damit wir einfach nicht krank werden. Und jetzt bin ich halt diejenige, wenn schon so ein bisschen im Hals kratzt, die dann sich dick einpackt, die Vitamin C nimmt und Zink und was man alles so nehmen kann, um möglichst nicht krank zu werden. Und das war eigentlich nur das, was er so uns durch die Blume als Athleten beibringen wollte, dass unser Körper unser Kapital ist und dass er auch Arbeit in uns investiert und dass wir das halt quasi so, ja, dass wir halt das schätzen sollen und halt uns um uns kümmern sollen und so. Und ja, gleichzeitig so diese ganzen Erfolge, die ich natürlich auch in einem übermäßigen Anteil ihm zu verdanken habe, weil er einfach ein unfassbar gutes Gespür für Training hat, für mich als Athletin. Und ich war eigentlich fast immer zum Höhepunkt in meiner besten Verfassung. Und das ist natürlich was, was nicht jeder Trainer schafft und wo ich aber auch sehr darauf vertraue. Das heißt, immer wenn der Wettkampf kommt, dann weiß ich aber auch, okay, ich habe meinen Teil getan und ich habe das Training absolviert, aber ich weiß auch, dass das alles Hand und Fuß hat und dass das jetzt funktionieren wird und es gibt mir eine gewisse Sicherheit und ja, gleichzeitig auch, wenn es nicht gut gelaufen ist, dass wir dann eben, dass er mich irgendwie auch immer wieder ja, motiviert hat, wieder aufgebaut hat und eben auch in diesen schlechten Zeiten für mich da war und bin sehr, sehr dankbar, ihn als Trainer zu haben und er ist manchmal wirklich auch nicht einfach als Mensch, aber das bin ich wahrscheinlich auch nicht und von daher glaube ich, ist das, sind wir durch dick und dünn gegangen und haben viel erlebt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und er hat seine Frau auch zu Höchstleistung im Marathon trainiert und von daher bin ich jetzt auch eigentlich froh, dass ich bei seiner Paradedisziplin jetzt quasi angekommen bin und die nächsten Jahre vielleicht da dann noch meine Erfahrungen sammeln kann.
Wer kam denn jetzt auf die Idee, dass du jetzt eben Marathon machst? War das seine Idee oder war es deine Idee?
Also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht zu 100%, aber es war schon so, dass er früher uns immer so ein bisschen geneckt hat und gesagt hat, irgendwann läufst du mal Marathon. Ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall, weil für mich war jeder 15 Kilometer Dauerlauf schon zu lang.
Warum dann jetzt doch Marathon?
Ich würde sagen, das ist in den letzten Jahren schon gewachsen. Also es war für mich dann schon irgendwann klar, dass ich dafür vielleicht auch ein Talent mitbringe, einfach aufgrund von meinem Laufstil und von meinem Fleiß. Und jetzt war es dann schon so, dass ich jetzt gerne noch ein paar Jahre weitermachen möchte. Und ja, ich werde bei Olympia 2028 36 sein. Das ist dann so ein Alter, wo ich nicht weiß, ob ich vielleicht nicht über 3000 Meter Hindernis schon über den Zenit hinaus bin. Und wo ich gesagt habe, bevor ich diese Entscheidung treffe, kann ich nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher machen. Also wenn, muss ich das ein bisschen vorbereiten. Und gleichzeitig ist es auch so, ich suche ja immer die Herausforderungen und ich suche auch die neue Herausforderung. Und also er hat mich nicht dazu gedrängt. Das war so ein bisschen, immer so ein bisschen in die Richtung geschoben. Aber ich glaube, also die Entscheidung ist jetzt schon auch durch mich gefallen.
Und du wirst das super machen.
Dankeschön.
Also das wird ganz toll werden. So, kommen wir nochmal zu Olympischen Spielen. Olympia 2028. Ich weiß, eine Medaille bei Olympia, das wäre noch dein ganz, ganz großer Traum. Hier in der Vitrine hinter dir, wir sehen es ja auch, da ist noch genug Platz. Wir wollen da noch eine Medaille. Wenn es nicht klappen würde, was wird das mit dir machen?
Ja, also ich glaube, nach Paris habe ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, damit abgeschlossen, das wäre falsch, weil dann wäre ich falsch auf dem Weg. Aber schon davor war es eigentlich für mich klar, dass ich in Paris nicht in der Verfassung sein werde, um dort eine Medaille zu gewinnen. Und das ist für mich trotzdem kein Grund, nicht anzutreten, weil das ist in Deutschland ja immer so ein bisschen so, oh, du warst so knapp an der Medaille vorbei. Und wenn ich in Amerika war, so, oh Gott, mein Gott, du warst bei Olympia. Und das ist sowas, ich glaube, diesen Vibe würde ich gerne mehr aufrechterhalten, dass das trotzdem als was Besonderes und als was Tolles anerkannt wird. Und am Ende, in meinem Fall, wären es ja, wenn das klappt, 5 Olympische Spiele, an denen ich teilgenommen habe. Und ja, wie gesagt, ich meine, im Marathon klingt es für mich noch ein bisschen utopischer, eine Medaille zu gewinnen, unabhängig davon, dass ich erstens noch keinen gelaufen bin und zweitens, dass je länger die Distanz wird, die Spanne zwischen den Europäern und den Afrikanern einfach noch viel größer wird. Aber ich sage auch, Olympia hat immer seine eigenen Gesetze und man weiß nie, was passiert. Und auch ich weiß jetzt noch nicht, ob ich über 3000 Meter Hindernis oder im Marathon antreten möchte, werde oder wie auch immer. Und von daher, ich möchte zu den Olympischen Spielen, ich möchte nach L.A. Und dieser Traum einer Medaille wird wahrscheinlich immer in mir irgendwie bleiben und brodeln. Und es ist aber so, nicht alle Träume im Leben werden wahr und das ist auch in Ordnung. Aber der Traum muss da sein, um dass ich in der Lage bin, Höchstleistung zu bringen, um dass ich in der Lage bin, an meine Grenzen zu gehen. Und diese Motivation braucht man, glaube ich, einfach, um über sich hinauszuwachsen. Und ja, ich glaube nicht, dass, wenn das nicht klappen sollte, dass ich dann sage, ich bin nicht stolz auf mich oder meine Karriere war nichts wert. Also ich habe so viel erreicht in meinem Leben. Ich glaube, ich muss niemandem mehr was beweisen oder ich muss niemandem beweisen, ich bin nur gut genug, wenn ich auch eine Olympiamedaille habe, aber der Traum lebt in mir und ja, jetzt heißt es erstmal noch ein paar andere Träume und ein paar andere Aufgaben zu bewältigen und Olympia ist ja doch noch ein bisschen fern und wenn ich überhaupt den Marathon antreten würde, muss ich mich ja auch erstmal in der deutschen Spitze behaupten, die mittlerweile sehr schnelle Zeiten läuft. Und das wird ja auch ein harter Kampf dann um die Plätze. Und das werden wir sehen. Aber ich will nach L.A. und ich will gerne meine 5. Olympischen Spiele erleben. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtige. Und dann schaue ich weiter, wie gut das alles wird, auf welcher Distanz. Und ja, trotz allem glaube ich, dass das nicht mehr der Maßstab für mich ist, um stolz auf mich und meine Karriere zu sein.
Du hast schon ganz, ganz viele wunderbare Dinge gesagt hier in dieser Podcast-Folge, die alle zeigen, wie viel du aus dem Sport fürs ganze Leben gelernt hast. Wie würdest du es zusammenfassen? Was ist es alles? Ganz am Anfang haben wir ja zum Beispiel schon drüber gesprochen, man muss lernen, über die eigene Grenze zu gehen, Grenzen zu verschieben.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Sport die beste Schule fürs Leben ist, weil er bringt so viele, oder der Sport bringt so viele Emotionen, so viele Erlebnisse, so viele Gefühle in einem hoch, das ist teilweise gar nicht in Worte zu fassen. Und das ist was, für mich ist es das, die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe, nach vielleicht der Entscheidung, meine Tochter zu bekommen. Aber einfach der Sport, das bin ich. Durch den Sport habe ich wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe tolle Orte bereist. Ich habe mir durch sportliche Erfolge dieses Lächeln ins Gesicht gezaubert, was eben nur dann auf meinem Gesicht zu finden ist, wenn ich wirklich Atemberaubendes geschafft habe oder wenn ich mich auch selbst überrascht habe. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Man lernt einen gewissen Ehrgeiz, eine Konsequenz, eine Disziplin. Und das sind alles, glaube ich, Dinge, die mich für das weitere Leben immer geprägt haben werden oder prägen werden.
Sagt Gesa Krause bei uns im Podcast Sportschau F. Gesa, danke, dass wir da sein durften. Wir sind ganz gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen. Jetzt natürlich auch als Marathonläuferin, die du bald bist. Wir sind gespannt, welche Medaillen alle noch die Vitrine, die gerade hinter dir vor der Küche steht, noch füllen werden. Und wir wünschen dir alles, alles Gute. Zum Abschluss des Podcasts musst du mir noch folgenden Satz beantworten. Ohne Sport wäre mein Leben
nicht das, was es jetzt ist oder das, was es je sein wird.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und an dieser Stelle sage ich nochmal danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wenn ihr wollt, dann teilt den Podcast doch sehr gerne. Auf Social Media zum Beispiel. So bekommen eben unsere Sportlerinnen auch noch mehr Sichtbarkeit. Ihr könnt den Podcast natürlich auch gerne abonnieren oder eine Bewertung da lassen. Und zum Schluss gibt's noch eine Hörempfehlung von mir für euch. Der Sportschau-Podcast Sport Insight. Der zeigt mit seinen Recherchen immer wieder die Zusammenhänge von Sport und Gesellschaft. Es geht darin zum Beispiel um Machtmissbrauch. Es geht um Korruption. Es geht um das ganz große Geld. Es geht um Sport und Politik oder auch um Diskriminierungserfahrung. Moderatorin Nora Hespers, die klärt die Fragen, wer trägt die Verantwortung, wer kann und muss etwas ändern und was sagen die Betroffenen. Alle Folgen gibt's für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.